Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wer sich unser Podcast-Cover mal genauer angeschaut hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf dem Acker gar keine Menschen mehr sehen. Es gibt zwar noch Maschinen, sowas wie eine Drohne oder eine autonome Maschine, die die Arbeit übernehmen, aber es gibt keine Person, nicht mal jemanden, der einen Traktor steuern würde. Und wir fragen uns, ist das ein realistisches Bild der Zukunft? Wird so unsere zukünftige Landwirtschaft wirklich aussehen? Werden wir, wenn wir zum Beispiel an einer Landstraße vorbeifahren, eine Herde von Drohnen fliegen sehen? Welche Rolle wird denn Robotik in der Landwirtschaft übernehmen? Oder ist es vielleicht alles einfach nur Quatsch und aus einem Science-Fiction-Film geklaut und hat überhaupt nichts mehr mit einer realistischen Landwirtschaft der Zukunft zu tun? Wir haben sehr viele Fragen und um all diese Fragen zu klären, ist heute Professor Dr. Cyril Stachnis bei uns.
Er ist Sprecher des Exzellenzclusters Phenorop, in welchem neue Methoden und Technologien erforscht werden, um Pflanzen zu beobachten, zu analysieren, besser zu verstehen und gezielt zu behandeln, mit Hilfe von Robotik.
Querfeldein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Du hast gesagt, du beschäftigst dich mit Robotik in der Agrarlandschaftsforschung genau. Jetzt. Warum glaubst du denn, dass es so etwas wie Robotik dort braucht? Warum denkst du, muss sich die Landwirtschaft verändern?
Je nachdem, in welchem Gebiet du unterwegs bist, also in welchem Land du unterwegs bist, können das unterschiedliche Gründe sein. Wir sehen halt schon ein paar Veränderungen jetzt. Also wir nutzen beispielsweise relativ viele Agrarchemikalien, die durchaus einen negativen Einfluss auf die Umwelt, auf das Agrarökosystem haben. Oder vermutet wird zu haben, je nachdem, wen man jetzt fragt, kriegt man da ja unterschiedliche Antworten, aber dass es ganz unabhängig ist, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, drücken wir es mal so aus. Und dann ist die Frage, wie können wir das denn verändern? Wir können das jetzt in verschiedenen Dingen tun. Wir können ja sagen, wir benutzen überhaupt keine Agrarchemikalien mehr und machen das mit manueller Arbeit, also mit menschlicher Hand. Dafür stehen uns aber die Personen nicht zur Verfügung, die das machen können, machen wollen und auch bereit sind, für den Lohn, den wir zahlen, das zu tun. Und damit kann das nicht hochskalieren. Das können wir in kleineren Betrieben machen oder auf kleineren Feldern. Und wenn wir eine kleine Anzahl an Leuten haben, die bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen, ist das möglich. Das wird ja auch in Teilen gemacht. Aber das wird sicherlich nicht sein, was wir in die Fläche skalieren können. Und dann ist die Frage, wie können wir das Gleiche tun, ohne den menschlichen Einsatz, den wir nicht haben, und ohne oder mit deutlich reduzierten Chemikalieneinsatz. Und da spielt Automatisierungstechnik eine Rolle. Und da ist da, wo die Roboter reinkommen. Denn wir können Maschinen bauen, also man muss sich einen Roboter jetzt nicht vorstellen wie ein humanoides System, was zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf hat und jetzt da übers Feld läuft, so die Vorstellung ist sicherlich falsch, sondern das ist im Endeffekt optisch wahrscheinlich zwangsläufig vom Traktor gar nicht zu unterscheiden oder von irgendeinem Anhänger, der hinten dran hängt, der dann vielleicht irgendwann automatisch ohne Zugmaschine mehr fährt und das System mit Kameras beispielsweise ausgestattet ist, wahrnimmt, was dort passiert und dann Aktionen ausführt. Und das kann dann sein, dass man entweder sozusagen eine selektive Besprühung macht und einzelne Pflanzen nur besprüht, dass ich mir das ganze Feld einsprühen muss. Das kann eine deutliche Reduktion der eingesetzten Chemikalien mit sich bringen. Das könnten aber auch noch weitergehende Dinge sein, dass ich eine mechanische Vernichtung mache mit einem Stempel oder mit einem Art Messer, mit dem ich was wegschneide oder mit einem Laser wegbrenne. Das sind auch Sachen, die wir hier ausprobieren und damit rumexperimentieren.
Was sind denn da schon Beispiele, die in der Praxis schon eingesetzt werden?
Also ich sehe so zwei größere Anwendungsfelder. Das ist einmal der Bereich des Managements auf dem Feld und das andere ist Unterstützung der Züchtung. Das sind die beiden Felder, die ich sozusagen prominent sehe. Da gibt es jetzt, wenn wir im Managementbereich bleiben, verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Das kann einerseits, was eine optimierte Düngung angeht, da ist man wahrscheinlich schon am weitesten, weil einfach die Auflösung, die ich brauche, gar nicht so hoch ist. Das heißt, ich kann das problemlos mit Drohnendaten machen, die relativ hoch aufgenommen, also aus relativ hoher Höhe aufgenommen wurden. Auch aus Satellitendaten kann ich schon relativ viel Informationen ableiten, um sozusagen, ich sag mal, Quadratmeter scharf oder vielleicht 10 Quadratmeter scharf eine optimierte Düngung auszuführen. Das wäre der erste Schritt, der sozusagen in die Richtung geht. Der Vorteil dessen ist, die Daten sind relativ einfach verfügbar, meistens sogar vom Satelliten, wenn ich bereit bin, ein bisschen was dafür zu zahlen. Und das kann aber noch ganz normal appliziert werden, indem ich eine Person habe, die Trecker übers Feld fährt und ich einfach sozusagen die Ausbringung positionsgesteuert mache. Das ist relativ einfach. Und das ist sicherlich das, wo man schon am weitesten ist. Und die Frage auch, wie viel man noch rausholen kann, wenn man das sozusagen weiterhin optimiert. Da wird sicherlich noch ein bisschen was drin sein, aber die Frage ist, wie groß da der Unterschied sein wird hinterher. Der nächste Schritt ist dann Unkrautkontrolle meiner Ansicht nach. Da gibt es natürlich auch Firmen, die das schon auf jeden Fall in einem erweiterten Prototypenstadion realisieren. Was dann so aussehen kann, dass ich ein Kamerasystem habe, was übers Feld geführt wird und was dann in Echtzeit die Pflanzen erkennt, Unkraut erkennt, Klassifikationen ausführt, sagt, okay, das kann stehen bleiben, das soll weg und sozusagen diese Entscheidungen trifft. Das nächste, was am nächsten dran ist, wird sicherlich das Spot-Spraying. Also das heißt, dass ich wirklich nur die Unkrautpflanzen mit einem Herbizid beispielsweise besprühe und dadurch, ich sage jetzt einfach mal 75% Einsparungen erhalte, weil ich sozusagen einfach viel weniger sprühen muss. Im Züchtungsbereich sieht das ein bisschen anders aus. Das war die zweite Anwendung, die wir eben kurz angesprochen hatten. Da ist die Fragestellung eher eine andere und die ist auch etwas leichter, weil sie hauptsächlich auf das Monitoring zurückgeht. Das heißt, hier geht es hauptsächlich darum, in den Plots zu erfassen, wie sich verschiedene Varianten verhalten unter Stresseinflüssen, Homogenitätsbeobachtungen, irgendwelche anderen phänotypischen Merkmale, die ich ableiten möchte, die ich rein, wir nennen das passiv, ableiten kann. Das heißt, ich muss nur Sensordaten haben dafür. Ich muss nicht weitere Aktuatorik aufs Feld bringen, die was wegstempeln, wegbrennen oder sonstiges tun. Das heißt, das ist viel einfacher zu realisieren und auch viel einfacher sozusagen rechtlich umzusetzen, weil ich kein autonom agierendes System eigentlich habe, wo ich sicherstellen muss, dass das nicht irgendwas Blödes tut, sondern ich nehme nur Kamerabilder auf und tue das vielleicht mit einer Drohne oder ein bisschen automatisiert. Aber das ist deutlich einfacher zu tun. Und der andere Vorteil ist, in dem Züchtungsbereich sind die Flächen wesentlich kleiner, müssen dafür genauer inspiziert werden. Aber das sind Sachen, die dadurch auch mehr Geld bringen pro Fläche und dadurch wieder interessanter sind für neue Entwicklungen. Und deswegen vermute ich, dass gerade in dem Züchtungsbereich so die demnächst sich wesentlich mehr tun wird oder sich auch gerade tut. Es gibt ja auch Firmen, die das jetzt in der Zwischenzeit schon anbieten, so eine hochgenaue Analyse aus Drohnendaten und Parameter ableiten und Anomalien erkennen und ähnliche Dinge. Ein Punkt, den man nicht ganz vergessen darf, wenn das System vollständig autonom funktioniert, kommen natürlich ganz andere Fragestellungen, auch was Haftung kommt hinzu. Sobald der Mensch da rausgenommen wird aus dem System, was aktiv läuft, ist die Frage der Haftung natürlich eine ganz andere, weil es gibt nicht mehr den einen möglich Schuldigen, der sich auch versichern kann dagegen, sondern das ist ein komplett neues Feld, was jetzt erschlossen werden muss. Aber da sehe ich, dass die Automobilindustrie hier sozusagen einiges an Vorarbeit leisten wird, dass man in dem Agrarbereich wahrscheinlich da gar nicht so viel tun muss, außer ein bisschen zu warten, bis da Lösungen gefunden werden. Weil wenn wir Lösungen für die Innenstädte haben, dann wird das auf dem Feld eher einfacher als schwieriger werden.
Im Moment ist es eher so, kann man sich wahrscheinlich nicht leisten, so einen Roboter aufs Feld zu stellen.
Die Frage der Kosten ist natürlich, Kosten sind immer ein Punkt. Aber man muss hier sehen, wir sind hier in einer Einzelstückzahlentwicklung und nicht in der Massenentwicklung. Und das ist klar, dass da Systeme teurer sind. Ich rechne mit einer massiven Reduktion des Preises, wenn sowas in größeren Stückzahlen hergestellt wird. Bei den mechanischen Sachen glaube ich eher weniger, weil die werden sich im Endeffekt von der aktuellen Technik, die auf dem Feld ist, gar nicht so unterscheiden. Und hier gibt es ja schon größeren Einsatz. Aber vielleicht könnte das auch so sein, dass ich im Endeffekt, ich habe meine Zugmaschine nach wie vor und ich habe einen neuen Anhänger, den ich dranhänge. Und da ist jetzt ein Kamerasystem und ein Stempelsystem oder ein Lasersystem drin. Und das ziehe ich einfach übers Feld und der Mensch steuert das noch, aber ich habe im Endeffekt keinen Chemieeinsatz mehr. So, als Beispiel. Also da werden so Zwischenschritte erstmal passieren. Gerade aber die Sachen, die wir jetzt alle nicht kennen, die neuen Technologien, die werden günstiger mit der Herstellung in einfach großen Stückzahlen.
Wie kann man das Ganze denn jetzt mit dem Aspekt Klimafreundlichkeit verknüpfen?
Was das Klima angeht, werden wir das Klima sicherlich an der Stelle nicht anderwertig beeinflussen. Wir werden aber vielleicht die Züchtung optimieren oder der Züchtung helfen können, sich schneller an Klimaveränderungen anzupassen. Und das ist, glaube ich, wo wir einen Beitrag leisten. Dadurch, dass wir mehr Informationen den Züchtern zur Verfügung stellen, werden wir in der Lage sein, die Züchtung zu beschleunigen. Und das kann dann wieder Vorteile haben, angepasste Pflanzen zu züchten, die besser mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen können.
Wenn du an eine ideale Zukunftsversion der Landwirtschaft denkst, was erwartest du denn heute von der Politik, damit sich da auch in die Richtung etwas verändert?
Was ich schade finde in der aktuellen Politik, dass viele technische Systeme künstlich ausgebremst werden. Das ist eine Entwicklung, die ich in Deutschland relativ stark sehe, dass viele neue Technologien wird eigentlich nur was danach gesucht, um das möglichst zu verzögern, nicht zu machen, weil irgendwelche politischen Interessen im Hintergrund spielen und die Technologieentwicklung eigentlich verhindern oder künstlich verlangsamen oder ähnliche. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir uns nicht leisten können. Und das ist unabhängig von der Landwirtschaft. Das Gleiche gilt auch fürs autonome Fahren, ist ein so ein Beispiel, wo so viel verschlafen wurde in Deutschland. Und vielleicht passiert im Agrarbereich das Gleiche. Das kann ich, weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube schon, dass viele Dinge politisch einfach ignoriert werden oder kein Interesse dafür besteht. Und hinterher, wenn es zu spät ist, springen sie alle auf und sagen, ja, wir haben ja vor 20 Jahren schon gesagt, man sollte das tun, aber gemacht hat keiner was, unterstützt hat keiner die Systeme.
Ja.
Und auch regulatorisch gewisse Dinge mal zulassen. Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, wir brauchen jetzt so und so viel Fördermillionen, um das nach vorne zu bringen. Das kann man tun, wenn das in eine Förderlandschaft reinpasst und das ist vollkommen legitim. Das muss aber jetzt gar nicht so sein, das behaupte ich gar nicht mal so, sondern eher geht es darum, regulatorische Hürden aufzuheben, die einfach, das ist so, weil wir das immer so machen und da wird sich auch nichts dran ändern und da gibt es gewisse Dinge, die mich wahnsinnig machen können. Und ich glaube, dass das eins der großen Punkte aus meiner Sicht ist, was Technologieentwicklung in Deutschland bremst.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.